Das Land braucht Speicher. Dazu gibt es sehr viele Ideen und eine sehr kühne, wie ich glaube, aus dem kurzen Drüberschauen, hat der Professor Heinz. Bitte.
Ja, danke schön. Es gibt also mal eine neue Idee, jetzt wollen wir schauen, wie ich zurechtkomme. Ja, die Überschrift Schwerkraft anstelle von Atomkraft ist insofern eigentlich nur zu verstehen, dass man die Atomkraft sozusagen als Grundlastenergie versteht, und wenn wir das in Zukunft wieder herstellen wollen, also im 24 mal 365 Betrieb wieder sozusagen in einigermaßen gleichmäßigen Energie, dann braucht man wirklich große Speicher. Und die Frage ist, gibt es physikalisch eine Möglichkeit, sowas zu bauen? Und ich habe das mal versucht hier darzustellen. Die Darstellung ist also erstmal eine technische Darstellung, wie so ein System überhaupt ausschauen könnte. Ich werde was über die Skalierung von dem System sagen, weil die relevant ist, und dann eine kleine wirtschaftliche Grundannahmeberechnung. Ich muss aber klar dazu sagen, das ist keine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung, das ist nur mein erster Versuch. Das soll noch weiter erforscht werden. Also, wie funktioniert Energiespeicher? Wenn wir Studien anschauen, die uns sagen, dass man in Zukunft 60% Wind und 40% Sonne haben, also 2050 Modell, bis dahin sind wir auf dem Weg, dann haben wir Schwankungen, und diese Schwankungen werden uns Speicher abverlangen, die Minimum 2 Tage und vielleicht mit 7 Tagen sogar maximal Stromtagesproduktion aufnehmen. Wann ist Minimum, wenn es in Europa sozusagen Kupferplatte ist, von Portugal bis in die Ukraine? Wann ist 7 Tage, wenn wir das innerhalb von Deutschland lösen wollen? Wenn Sie noch kleinere Regionen nehmen, dann wird es immer größer natürlich. Da kommen diese Grenzwerte her, die hat der Herr Luder von Bremen mal vorgestellt, diese Rechnungen. Was Sie hier sehen, sind die Frequenzen, in denen diese Energien da auftauchen. Da gibt es eben diesen Jahrespeak, das ist sozusagen die Jahresschwankungen, da gibt es die Tagesschwankungen und noch irgendwo die Wochen- und so weiter Schwankungen. Das soll das hier darstellen. Das kennen Sie vielleicht, wenn Sie sich mit Energieversorgung beschäftigen. So, jetzt kommt das kühne Modell, also Think Big. Wir überlegen uns mal, wenn ich hier zum Vergleich habe ich den Schluchsee im Schwarzwald, der vielleicht der ein oder andere kennt, als eines der größten Speicherkraftwerke in Deutschland, einen Granitblock daneben gelegt, der also hier maßstäblich eingetragen ist in diese Google Map. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie der funktioniert. Und die Grundidee ist eigentlich extrem simpel, sodass man sie gleich kapiert hat. Wir sägen also einen Granitblock aus mit einem Durchmesser, in meinem Beispiel übrigens immer 1 Kilometer Durchmesser, 500 Meter Radius. Wie die Größen abhängen, sehen wir gleich. Wir pumpen unten Wasser hinein. Wie viel Druck brauchen wir? Wir brauchen relativ wenig Druck, weil Hydraulik, wie Sie wissen, selbst bei so kleinen Zylindern schon ganz schön viel hochheben kann. Von Ihrer Autowerkstatt kennen Sie das vielleicht. Hier reden wir von Drücken im Bereich von 200 Bar bis 300 Bar. Also irgendwo in der Größenordnung, was heute industriell ganz üblich gehandhabt wird für Pumpsysteme. Wenn Strom anfällt, pumpt man Wasser rein, kauft man für 0 Cent ein, und wenn er gebraucht wird, können wir schlagartig jede Menge Strom produzieren. So, jetzt kommt die mathematische Folie, also ich bin Physiker, da kann man jetzt dran vorbei. Ich will sie jetzt nicht komplett durchbegleiten, das sind Rechnungen, die Sie mit Ihren, ich wollte schon fast sagen, Grundschulphysikkenntnissen schaffen. Jedenfalls kommt am Schluss was raus, was absolut bemerkenswert ist an der Anlage. Nämlich, dass die Energiemenge, die Sie speichern können, proportional zu R hoch 4 ist. Jeder weiß, wenn was quadratisch wächst, wächst es so ganz schön flott. Wenn was mit R hoch 3 wächst, dann wird es wow, und R hoch 4 finden Sie fast nie. Fast alle Speichersysteme der Welt arbeiten proportional zu irgendeiner Masse und damit vielleicht mal proportional zu einem R oder einem R Quadrat oder einem R hoch 4, zu einem R hoch 4 arbeitet eben keiner. Also das ist eben wirklich ein interessanter Wert. Das liegt also vor allem daran, wenn man diese Länge in Größe von 2R macht, haben Sie einmal das Volumen und dann haben Sie eben diese Höhe, die kann dann eben auch nochmal einmal R dazugeben. Wir haben also ein System mit R hoch 4 Wachstum, was zu ganz erstaunlichen Systemeigenschaften führt. So, wir müssen uns aber überlegen, kann man sowas bauen? Wir messen das irgendwo 1 Kilometer aus, am besten dort, wo Wald steht und nicht allzu viele Leute wohnen. Also wir denken immer, wie kommt das an? Wir bauen mal eine kleine Ringstraße, den Wald in der Mitte lassen wir stehen, da sind die Stuttgarter ganz pingelig. So, und dann, ja, da können Sie, wenn nicht 20 Bäume fällt, wenn Sie einen Tunnel anlegen wollen, wir bauen das in der Versorgungsstraße ringförmig und kommen ein paar Bohrtürme hin. Und jetzt schauen wir mal, was wir machen. Wir bohren also hier Löcher runter, und zwar bis in 1 Kilometer, also so genauso tief wie der Durchmesser hier ist. Und wir bohren natürlich auch einen Schacht runter, das wird die Herrenknecht-Leute freuen, die in Stuttgart gar nichts mehr zu tun haben. Und dann, wenn wir das geschafft haben, dann werden hier Tunnels angelegt. Und zwar werden 2 Tunnels angelegt, die rund sind, mit 1 Kilometer Durchmesser. Ist übrigens kein Hexenwerk, wenn Sie wissen, dass zum Beispiel der Tunnel für dieses CERN, das 24 Kilometer Durchmesser und funktioniert auch. Also das ist für den Tunnelbauer kein großes Drama. Wir befinden uns im Granit. Im Granit können Sie wunderbar bohren. Wir machen das deswegen im Schwarzwald, da ist Granit. Es gibt Alternativstandorte dazu in Deutschland noch, wo auch Granit ist. Und in diesem Gestein, jetzt haben wir diese Tunnels, und jetzt schauen wir uns mal genau an, was wir machen. Wir bauen jetzt eine sogenannte Sägestation. Und Sie haben sich schon gewundert, warum in dem fast in jedem Bad heute ein schöner Granitstein liegt fürs Waschbecken, weil nämlich unglaubliche Mengen Granit weltweit versägt werden. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Da ist eine hochentwickelte Technologie dahinter. Die können also heute für 10 Euro einen Quadratmeter Granit absägen. So, wir haben ein bisschen groß in der Fläche und sägen dann mit unserem System, das habe ich abgeklärt mit einem Sägehersteller, der sagt, kann man absolut so machen. Ist für uns kein Problem, die Flächen werden glatt und wir schneiden eben immer so 20 Meter mal 500 Meter Stücke daraus. Das lässt sich also technisch wohl, ohne dass die da mit der Wimper zucken, allzu groß bauen. Ein bisschen Problem ist, wir müssen dann das Seil verkürzen, brauchen sie irgendwie so ein Ausgleichsding, aber das kriegt man gut hin. Übrigens am Schluss, wenn das abgesägt ist, ist immer das Seil kaputt, das kann man so, deswegen sind die 20 Meter hier als Standardwert genommen. Also die Fahrt ist immer auf Verschleiß, witzige Sache. So, das schaut dann so aus, so schaut ein ausgesägter Granitblock aus. Wir sehen also hier, da bekommen Sie ganz glatte Wände. Das, was hier so Bohlen sind, das ist vom Sprengen. Also Sie haben ein glatten, gesägtes Gebiet, innen und außen ist alles wunderbar glatt. Sie haben ungefähr einen Zentimeter Spalte hier dazwischen, das ist vom Sägeseil. So, also jetzt haben wir das gesägt. Jetzt schauen wir mal zu den Dichtungsarbeiten. Das zweite große Thema ist die Dichtung. Wir sind jetzt im mittleren Tunnel und da ist schon unser Arbeitsmännchen, das baut jetzt hier mal so eine Stützstrebe hin und eine dichte Wand, im Prinzip eine Metallplatte. So, und da unten noch eine Dichtung hin, also der größte Dichtungshersteller, Freudenberger hat gesagt, super Sache, können wir machen, 200, 300 Bar, das ist für uns minimal, jeder Bagger hat 1000 Bar drinnen, das kriegen wir gut hin. Dann kommt das Wasser, wir pumpen jetzt unten mal Wasser rein. Das geht dann hoffentlich nur bis zur Dichtung, ja, genau. Also wir haben an der Stelle jetzt wunderbar, haben aber geschafft, dank Dichtung. Okay, wenn wir noch weiter pumpen, dann bewegt sich das Podest nach oben, leuchtet ein, also der ganze Kolben steigt an und jetzt kommt natürlich wieder unser Männchen und bringt weiterhin an dieser Außenwand, die ja so schreckliche Risse hier hat, natürlich weiter eine Abdichtung an. Da wird eine Edelstahlplatte dran geschweißt, letztendlich. Ist, habe ich auch schon mit so einem Hersteller geredet, finden die toll, 3 Quadratkilometer Edelstahlplatte, gute Geschichte. So, und jetzt fahren wir da eben immer weiter. Okay, das war also unser kleines Bauseminar, jetzt kommen wir zu technischen anderen Fragen. Also wir müssen hier immerhin 500 Meter Radius haben, das heißt wir müssen immerhin 390 Millionen Kubikmeter Wasser da einfüllen. Wupp, das ist eine Menge. Jetzt brauchen wir also Wasser und wenn wir jetzt das einen Monat lang füllen, also ganz klar, der Speicher wird nicht so im Tagesrhythmus auf und runter zappeln. Das ist nicht das Ziel, sondern hier ist das Ziel im Bereich von Wochen typischerweise Energiebedarf auszugleichen. Und da kommen wir dann in Füllmenge von 350 Kubikmeter. Das ist übrigens gerade das, was so eine Schluckkraftwerke ungefähr leisten, also 80 Kubikmeter in dem Moment an Leistung. Wenn Sie den Rhein angucken, 1200 Kubikmeter. Also wir können solche Leistungen transportieren und sind also handhabbare Leistungen. Man könnte natürlich auch nur raufgehen, sagen wir, nehmen ein bisschen mehr Wasser oder was auch immer da Sinn macht, einen Speichersee ableeren und, oder vom Bodensee das entnehmen, das muss man sich anschauen. Die Frage, die dann kommt, ist, wie ist denn mit der Energiedichte, ist das ein interessantes System. Und das Überraschende, wenn man diese Rechnung macht, ist, Wir haben eine Energiedichte von 2000 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Also wir können auf einem Quadratmeter eine Energie von 2000 Kilowattstunden speichern. Das ist 100 Mal mehr, wie ein Speichersee normalerweise schafft, also klassische Speichersee. In Norwegen ist es ein Ticken, da ist es ein Faktor 50, weil die haben ein bisschen höhere Seen, aber so in der Größenordnung. Man ist immer um Größenordnung von den Speicherseen weg. Das heißt aber auch, wir brauchen eine recht kleine Fläche, um extrem viel Energie zu speichern, was natürlich auch wieder diese ökologischen Fragen klar in die Richtung schiebt. Es gibt da lustige Sachen, schnelle Ansprechzeit, es gibt das Schwarzstarten, also wenn der ganze Strom in Deutschland weg ist, das Ding läuft auf jeden Fall an. Ja, und es kann, Sie können halt je nachdem, wie viele Generatoren Sie hinhängen, Wirkungsgrad ist so ähnlich wie eben beim Speicherkraftwerk mit 70-80%, also sehr gut im Vergleich zum Beispiel zu den Druckluftkraftwerken. Und sehr schön auch für die Ökologen, Recycling, sie lassen das Wasser raus und das Ding ist Recycling. Steht ja wieder da, der Feld, wo er vorher auch stand. Man sieht nichts mehr. Ja, das ist ja der Rückbau von Kraftwerken, ist immer so ein Thema. Stellen Sie sich vor, man würde jetzt Wasserstoffspeicher irgendwo überall aufstellen und dann muss es irgendwie loswerden. So, jetzt ist die Frage, macht es wirtschaftlich Sinn? Schauen wir uns mal die Kapazitäten an. Deutschland produziert jeden Tag brutto, wenn ich es so richtig gelernt habe, 1700 Gigawattstunden, ganz grob, so im Durchschnitt. Und das ist genau die Speichermenge, die ich auch mit meinem 1 Kilometer Speicher tatsächlich speichern könnte. Ich kann also eine Tagesleistung deutsche Stromproduktion hier abspeichern. Das ist viel. Ganz definitiv, wenn Sie das mit anderen Speichern vergleichen. Wenn Sie jetzt sich mal anschauen, wie man das baut, da muss man sich die Kosten anschauen. Und da haben wir ja nun gesehen, wenn das ungefähr gebaut wird, ganz grob, wir brauchen erstmal ein Tunnelsystem. Jeder Meter Tunnel ist teuer. Er hat mir gesagt, dass zwischen 6.000 Euro und 50.000 Euro, ich habe meine Luxusversion Gotthardtunnel genommen. Gut, ist ja auch irgendwie, ja, wir brauchen einen gewissen Radius und so weiter. Also 50.000 Euro pro Meter Tunnel ist wahrscheinlich ein vernünftiger Preis, wobei wir müssen ja keine Sicherheitseinkleidung für Personenverkehr haben. So, Sägen ist klar, da, außer dass das Seil kaputt geht, da geht nicht allzu viel drauf. Wenn Sie so einen Großauftrag vergeben, ist es halt nur besser, aber mit 10 Euro pro Quadratmeter sind wir dabei. Verkleidung, schönes Blech, gehöhnt und so, 100 Euro pro Quadratmeter. Und die Dichtung, der Dichtungsring, der muss natürlich ein bisschen sorgfältig da reingeflanscht werden. Und austauschbar sein, der kostet 1000 Euro pro Meter, aber da fand ich das auch schon fast zu hoch angesetzt. Bei den Turbinen, Generatoren und Pumpen, da habe ich jetzt ehrlich gesagt überhaupt keinen vernünftigen Wert, da können mich gerne Stadtwerke Leute verbessern. Ich bin mal von Systemkosten von 200 Euro pro Kilowatt ausgegangen. So, jetzt schauen wir uns mal das an, wie sich das ganze preislich dann entwickelt. Wir haben jetzt hier einmal links eine Skala, die uns die Preise pro gespeicherte Kilowattstunde zeigt. Also wie teuer ist es, ein Kilowatt zu speichern. Und wenn ich das in einem Pumpspeicherkraftwerk, wie jetzt gerade eben im Schwarzwald gebaut wird, Altdorf anschaue, dann kommen wir auf Werte von 70 Euro pro Kilowattstunde. Das ist ökonomisch sinnvoll, sonst wird es nicht gebaut. Das ist eine private Investition, die da unten stattfindet. Wenn ich jetzt die Kosten, die ich gerade hatte, für die Aussägen und Tunnelsystem nehme, dann komme ich erstmal auf 39 Cent. Aber ich habe noch keinen Generator dran geschlossen, muss ich dazu sagen. Also das ist sozusagen der trockene Fels erstmal. Und jetzt schließe ich an das System Pumpen an, also Generatoren. Und jetzt kommt die Frage, wie viele Generatoren hätte man denn gerne? Das ist eine Frage, die man nochmal genau analysieren muss. Jetzt kann ich die Generatoren so anschließen, dass ich ein Jahr brauche, um das Ding hochzupumpen. Dann habe ich natürlich praktisch keine Kosten für Generatoren, dann sind die Kurven eh gleich. Aber wenn ich sage, ja, einmal im Monat hätte man schon gerne mal raufgepumpt, dann wird es ein bisschen teurer. Und wenn ich jetzt in andere Bereiche vordringe, zum Beispiel, dass ich im Tagesrhythmus das Ding hoch und runter pumpe, also wirklich die krasseste Form, die man sich hier vorstellen kann, dann würde ich ungefähr 10 Euro pro Kilowattstunde Speicherkapazität brauchen. Das ist immer noch um fast einen Faktor 10 unter den klassischen Pumpspeicherkraft. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwo hier so ein technisches Optimum da liegen wird. Aber das werden noch in Detailrechnungen zeigen. Es ist da eben sehr wichtig, genau zu sehen, wie gut das angeschlossen werden kann, wie die Wasserversorgung von dem Ding realisiert werden kann und so weiter. Das kann man also nicht ganz so ad hoc sagen. Aber die Größenordnung, in der wir uns bewegen, ist immer definitiv um eine Größenordnung bis zu zwei Größenordnungen unter den Pumpspeicherkraftwerken. Das macht es natürlich attraktiv. Dann machen wir jetzt mal so eine kaufmännische Kalkulation und sagen, okay, wir kaufen den Tunnel, der kostet übrigens das meiste, 400, also fast eine halbe Milliarde. Das ist teuer, diese tiefere Rumbohrerei, das muss alles ausgefördert werden und so. Also da sind 464 Millionen aufzuwenden. Der Segen ist erstaunlich billig, 39 Millionen. Die haben übrigens gerade viel Erfahrung, weil sie jetzt die Atomkraftwerke zersägen müssen. Das üben die gerade, wenn man so ein Atomkraftwerk auseinandersägt. Also die gleiche Technologie im Einsatz. Die Dichtflächen, das sind also diese Metallbleche außen, kosten uns einiges. Und die Dichtungen, die kosten uns natürlich auch noch ein bisschen was. Aber das ist völlig irrelevant. Also letztendlich liegen wir in der Größenordnung von 600.000. Jetzt wieder für den trockenen Stein, wie ich das so nenne. Dann kommen unsere Generatoren dazu. Ich bin jetzt mal von einem Systemausgang, das einen Wochenrhythmus abdeckt an Energieversorgung, wo ich sehr schön flexibel bin. Und dann kostet mir die Anlage 2,7 Milliarden oder 2.700 Millionen. Und jetzt überlege ich mal, was kann ich denn da einnehmen mit der Anlage? Na gut, ich muss zum Pumpen Strom kaufen. Diese Zahlen, wie gesagt, sind jetzt einfach mal nur reine Modelle, das ist ja nicht groß angepasst an die Daten von der Energiebörse. Gehen wir davon aus, für 20 Euro kriegen wir die Megawattstunde, wenn da die Sonne in Süddeutschland scheint. Und dann haben wir also 100 Tage lang Strom reingekauft, das bringt uns 490. Dann haben wir Strom verkauft, da haben wir einen besseren Preis in der Nacht erzielt, bevor es in Deutschland dunkel wird, 70 Euro. Und da haben wir dann das 70 Euro und dann haben wir die Differenz, das heißt im Laufe des Jahres, wobei man dazu sagen muss, in dem Modus bleibt das Werk ein halbes Jahr im tu überhaupt nichts Modus, weil halt der Strompreis gerade uninteressant ist. Und dann komme ich auf 700 Millionen, die ich einnehme. Also nach 4 Jahren ungefähr, das ist amortisiert nach so einer simplen Kostenrechnung. Wenn die Einspeisung aus Erneuerbaren zunimmt, ist völlig klar, wie man es auch immer kalkuliert, dass die Schere zwischen Stromerzeugungspreis und Stromverbrauchspreis in der Nacht immer weiter auseinandergehen wird. Das heißt, da wird diese Preisspanne, die wird größer, die wird nicht kleiner. Je mehr Grundlastkraftwerke ich wegnehme, umso größer die Differenz, umso interessanter ist dieses Produkt. Perspektiven vielleicht mal, hier so schaut der Speicher aus, Sie sehen wahrscheinlich gar nicht den ersten Unterschied. Das ist der Speicher für einen Jahresbedarf Strom in Deutschland. Wenn Sie den bauen, ja, dann müssen Sie immerhin 4 Kilometer sägen, das ist schon großer Klotz, ohne Frage. Nur, dass man mal so eine Vorstellung kriegt, wie viel ist eigentlich überhaupt, von wie viel reden wir denn überhaupt? Ich glaube, keiner hat die deutsche Stromerzeugung so mal visualisiert. Das ist also der deutsche Stromklotz des Jahres. Witzigerweise, wenn Sie das statt Kilometer Meilen hinschreiben, haben Sie das von den USA, das geht genau auf direkt. Jahresstromverbrauch der USA. So, sollten wir diese Technologie in Deutschland einsetzen, sollten wir das wirklich schaffen, dann wäre das ein extrem interessantes Produkt. Weil kein Land würde das selber bauen, ohne mal zu schauen, wie haben die das hingekriegt. Und wenn weltweit auf Erneuerbare umgesetzt wird, dann wird das ein ganz interessanter Punkt. Und da wäre es unheimlich entspannend, wenn wir das in Deutschland das erste Mal gebaut bekommen. Zumindest mal einen großen Piloten davon. Und das Zweite ist, dass wenn diese Technologie dann funktioniert, wovon ich nach allen Interviews, die ich jetzt bisher gemacht habe mit Geologen, Professor Greiling, zum Beispiel Karlsruhe, mit den Dichtungstechnikern, mit den Sägetechnikern und mit Metallbau, was es so gibt, sagen alle, da haben wir kein grundlegendes Problem. Das muss halt gebaut werden, da muss jemand das Geld auf den Tisch legen. Und dann kriegen wir das hin. Das heißt, wenn man das hätte, dann wäre das Grundproblem der erneuerbaren Energien, nämlich die Fluktuation der Quelle, gelöst. Und diese Lösung sollte es eigentlich wert sein, mal ein Forschungsprojekt in der Dimension aufzulegen. Soweit meine Idee. Vielen Dank.